Also, wir sind hier wieder zurück für eine deutsche Episode vom Relay Bitcoin Podcast. Herzlich willkommen alle, die zuhören und zuschauen. Und heute haben wir einen ganz speziellen Gast, den Nico Jilch aus Österreich.
Hallo Julian.
Hi Nico, sehr cool, dass du die Zeit gefunden hast. Vielen Dank. Und ja, stell dich doch mal kurz vor. Du bist jetzt ja auf der anderen Seite. Normalerweise einen großen Teil deiner Karriere warst du auf der Seite des Interviewers, des Journalisten. Und jetzt bist du immer mehr wahrscheinlich auch der interviewt wird. Kannst du uns ganz kurz beschreiben für die, die dich nicht kennen, woher kommst du, was machst du, was hast du gemacht und was wirst du in Zukunft machen?
Ja, hallo. Mein Name ist Nico Jilch. Ich bin Österreich, wie man hören kann. Sitze hier in Wien, auch wenn im Hintergrund die Plakate aus Tirol hängen. Ich bin Journalist, Wirtschaftsjournalist, Finanzjournalist seit 10, 12 Jahren, war lange Zeit bei der Tageszeitung Die Presse im Wirtschaftsressort, habe dort gecovert Gold, Geldpolitik, Inflation und all diese Themen, die gerade in Bitcoiner kreisen, die Menschen sehr interessieren. Und bin jetzt seit 2 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Think Tank Agenda Austria, als Journalist tätig, als Podcaster tätig. Und habe mich da jetzt im letzten Jahr immer stärker in Richtung Bitcoin entwickelt. Eine Entwicklung, die jetzt auch noch weitergehen wird in den nächsten Monaten und Jahren, da bin ich mir ganz sicher. Ja, freue mich, dass ich da sein kann. Danke für die Einladung. Ich bin ziemlich begeistert, was sich alles tut im Bitcoin-Bereich, auch auf Deutsch, im Dachraum sozusagen.
Ja, da sprechen wir sicher darüber. Also was ich gerne vielleicht mal irgendwie so anschneiden würde, ist eben so die deutsche Bitcoin-Community, da im Dachraum, eben so Deutschland, Österreich, Schweiz, ich glaube, da tut sich ziemlich viel, aber noch, halt immer noch viel weniger als im englischsprachigen Raum, fühlt es sich für mich so an, aber so dieser Community-Aspekt und dann eben, wie du als Experte das siehst, was wir jetzt so makroökonomisch beobachten mit dieser ganzen Geldpresse und irgendwie der Inflation, die jetzt wirklich langsam anzieht und parallel eben einerseits Bitcoin als Inflation Hedge, der wirklich an Wert anzieht, andererseits aber Gold, das ja eigentlich auch so das Inflation Hedge Asset sein sollte, das aber mehr oder weniger sich nicht bewegt, das, was ich noch spannend finde, ich persönlich nicht alles ganz begreife. Und dann würde ich vielleicht auch noch hier und da kurz hören wollen, wie du die App Relay gefunden hast und du nutzt sie ja selbst auch, hast du gesagt, das, so diese Themen würde ich gerne ansprechen. Aber vielleicht so, um anzufangen, eben wie bist du zu Bitcoin gekommen? Warst du von Anfang an voll überzeugt? Weil jetzt bist du ja ziemlich tief im Thema drin, seit yeah. Jahren. Warst Rabbit du von Anfang Hole, an mega überzeugt oder hat das irgendwie lang nein. gedauert? Oder bist du dazu
gekommen? Also ich war nicht mega überzeugt, nein. Ich war, also ich kenne das Thema seit langem. Ich komme eben, du hast es eh schon erwähnt, Gold, ja, ich komme quasi aus der klassischen Goldbug-Schule. Die Themen, die du auch erwähnt hast, Inflation, Geldentwertung, Fiat Money, Zentralbanken etc., sind Dinge, mit denen ich mich auch schon vor Bitcoin sehr viel beschäftigt habe. Und jetzt sage ich vor Bitcoin, da gab es Bitcoin schon, aber war jetzt noch nicht auf meinem Radar. Aufgeschlagen ist es bei mir so 2012, 2013 zum ersten Mal, als es eben den ersten Bullenmarkt gegeben hat. Also ich war damals bei der Tageszeitung und es ist ganz, ganz klar zu beobachten, das sieht man auch bis heute und das ist eigentlich in allen Märkten so, wenn der Preis raufgeht, interessieren sich alle dafür, wenn der Preis runtergeht, interessiert sich keiner dafür. Mhm. Übertrieben gesagt, natürlich bleiben noch welche hängen, aber was steigt, ist interessant, was teuer ist, kaufen die Leute gerne, da spielt uns die Psychologie extrem rein und man sieht das eben in den Medien. Du wirst es jetzt wieder sehen, ja? Also hypothetisch angenommen, wir steigen über All-Time-High, wir steigen möglicherweise zu einer sechsstelligen Summe, dann werden die Medien wieder aufspringen. Derzeit ist ja in den Mainstream-Medien, zumindest was den Preis betrifft, relativ wenig los. Mhm. Also 2012, 2013 habe ich eben bei der Tageszeitung und die Presse zum ersten Mal drüber geschrieben. Ich habe die Ökonomie dahinter immer sehr schnell verstanden. Das war für mich klar, was sozusagen das Ziel ist, aber ich habe einerseits natürlich die Technologie, die fehlt mir, ich bin jetzt kein ITler, kein Computermensch, andererseits ich habe einfach nicht daran geglaubt, dass das funktionieren kann. Das, was man heute auch immer wieder hört, ja, die Notenbanken, die Staaten, die werden das nicht zulassen, das kann nicht funktionieren, die Leute werden nicht die Verantwortung auch übernehmen wollen für ihr eigenes Geld, das muss anders sein und war dann auch ganz tief eben im Goldthema drinnen, das immer noch ein sicher ein wichtiges Thema ist. Aber jetzt, wie du auch schon richtig gesagt hast, auch was den Narrativ betrifft, von Bitcoin derzeit ja, easy in den Schatten gestellt wird. Und habe dann tatsächlich Bitcoin gekauft, auch aber eher als Recherchezweck und habe es dann natürlich sofort, also wann kauft er deine ersten Bitcoin? Immer am All-Time-High? Also die ersten Bitcoin hat noch nie jemand unterhalb des All-Time-Highs gekauft, glaube ich. und ist natürlich sofort abgestürzt und dann verlierst du das Interesse und habe es dann auch Jahre später wieder verkauft und etc. pp. Und dann 2017 kam der ICO-Boom, der Ethereum-Boom, diese ganzen Dinge und plötzlich haben sich also die ich war damals so 34 und mein Bruder war 30 und seine Freunde haben sich plötzlich bei mir gemeldet, so auf WhatsApp, ja, schreib doch mal was über Ethereum, schreib was über ICOs. Und da habe ich mir gedacht, okay, also, dass junge Leute sich melden und mir sagen, ich soll was schreiben, das interessiert mich jetzt doch, weil das kenne ich so nicht. Und da habe ich da hineingehängt und bin also diesen ganzen Shitcoin-Zug rauf und wieder runtergefahren, sowohl thematisch als auch persönlich, nicht genau gewusst, was ich eigentlich tue. Mhm. Ja, und tatsächlich erst im 2020, also erst letztes Jahr, bei mir wirklich der Groschen gefallen, dass ich gesagt habe, okay, das bleibt. Ja? Und zwar auch erst nach der Pandemie, also nachdem die Notenbanken, also die Märkte wieder raufgedruckt haben, der Groschen gefallen und dann auch gesehen, okay, wir haben jetzt eine ganz andere Situation, auch als Überleitung zur Frage der Community. Es hat sich einfach unglaublich viel getan, was Information, was Dialog betrifft. All die Themen, über die ich vor 10 Jahren geredet habe mit einer ganz kleinen Gruppe an Goldbugs, die damals schon übertrieben gesagt alt und verbittert waren. Es gibt ja dieses Phänomen unter Leuten, denen hartes Geld wichtig ist, unter Liberalen, ja, dieses Phänomen, dass du so lange gegen Windmühlen kämpfst, dass du nicht mehr daran glaubst, dass du eine Chance hast, zu siegen. Mhm. Und das sieht man jetzt auch rund um Bitcoin bei ein paar Leuten. Und dann, also was da an Podcasts und an YouTube-Kanälen, an geschriebenem Material jetzt plötzlich da ist. Das meiste auf Englisch, das ist richtig, aber eben auch auf Deutsch. Und das entscheidende Erlebnis für mich war dann also 21 schon, die Bitcoin-Zitadelle in der Nähe von Leipzig, als ich gesehen habe, okay, das ist jetzt hat eine ganz andere Qualität jetzt, ja. Mhm. Und wir sind jetzt auf einem Level angelangt, sehr, sehr niedriges Level immer noch, also wir brauchen uns da nichts vorzumachen. Da reden wir immer noch sonst von einer sehr kleinen Gruppe an Menschen, die sich da wirklich dafür interessieren. Aber auch diese Abgrenzung zwischen Bitcoin und dem Rest des Kryptomarktes ist jetzt viel klarer und wird auch besser kommuniziert, wird besser artikuliert. Und man sieht das jetzt auch in der richtigen Welt wiedergespiegelt. Also die ganzen institutionellen Investoren reden ja nicht davon, irgendwie sich Cardano auf die Bilanz zu nehmen. Ja, da ist dann für mich als Journalist der Punkt gekommen, wo ich gesehen habe, okay, das ist jetzt, also da rede ich jetzt wirklich journalistisch, persönlich ist eine andere Sache, aber das ist jetzt etwas, wo einfach ja, die Arbeit Spaß macht, wo die Nachfrage enorm ist, das Wachstum ist gewaltig, die Informationsasymmetrie ist verrückt, ja, und jetzt freue ich mich, dass wir hier im Podcast reden, weil gerade Podcasting hat für mich auch die Rolle der Qualitätsmedien irgendwie übernommen in diesem Space, während auf YouTube mehr Shit als sonst läuft, aber das ist, glaube ich, in allen Bereichen so, also Podcasten ist gut, YouTube ist eher so Boulevard, sag ich mal.
Ja, allgemein, Medien sind ja immer mehr wirklich drauf erpicht, auch einfach Klicks zu generieren und Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, eben Social Media, aber auch die traditionellen Medienhäuser online, einfach so viele Klicks zu generieren wie möglich, und was halt eben interessiert, spielt dann gar nicht so eine Rolle. Es kann der größte Trash sein, es kann Fehlinformationen sein, Fake News, es kann eben das neueste ICO oder der neueste Shiba Inu Hype oder neueste Shitcoin sein und so weiter. Hauptsache die Leute stürzen sich drauf, oder? Und das glaube ich schon, dass beim Podcast eben dann viel auch wirklich zu einem Thema wirklich tief reingegangen wird in die Thematik und mit eben hochqualitativen Gästen auch gesprochen wird. Aber da muss man sich eben auch, und Podcasts werden ja eben deshalb wahrscheinlich auch noch etwas weniger gehört, also vom Volumen her ist eben schon noch kleiner, weil man sich eben auch so etwas informieren muss, ja, welchen Podcast ziehe ich mit denn rein für welches Thema und was sind die qualitativ guten und nicht. Also schon noch eine spannende.
Es ist viel kleiner, also auch wenn man sich die Zahlen ansieht, das hat jetzt mit Bitcoin gar nichts zu tun, aber ich glaube, es gibt, also, keine Ahnung, 30 Millionen Content Creator auf YouTube und irgendwie eine halbe Million Podcasts in Amerika, glaube ich, sind die Zahlen jetzt, ja. Aber der Unterschied ist halt, dass du die User Retention, ja, also Podcasts, auf YouTube bist du schon der Held, wenn du 5 bis 15 Sekunden die Leute an der Stange hältst. Bei Podcasts fängt es bei 50 Minuten erst an. Und das ist schon eine ganz andere Qualität. Und ich habe auch miterlebt tatsächlich, dass mir Kollegen und Freunde gesagt haben, ja, während der Pandemie, ich mache Homeoffice mit meiner Frau und im Hintergrund hören wir Podcast. Ja, lernen über was Bitcoin ist und solche Sachen. Das ist schon faszinierend.
Ja, das ist wirklich faszinierend. Ja, das ist spannend. Und jetzt eben so in die Bitcoin-Szene bist du reingekommen via Gold eigentlich und hast dann eben auch ökonomisch ziemlich schnell verstanden, dass Bitcoin das digitale Gold ist, das Gold 2.0 ist. Und jetzt würde mich eben interessieren, für jemanden, der das wirklich gut versteht, ich verstehe das eigentlich zu wenig, ich bin nicht Ökonom, aber habe mich natürlich jetzt auch eben, weil Bitcoin mich seit längerem interessiert, damit beschäftigt und finde es schon noch spannend, was da aktuell abgeht, eben so makroökonomisch gesehen, die ganze Geldpolitik, die da abläuft. Und ich habe das schon im Wirtschaftsstudium, also ich habe Business Administration, also Betriebswirtschaftslehre studiert, vor 10 Jahren oder so bin ich, 5 Jahren sogar noch, habe ich noch die Schulbank gedrückt. Und
du bist ja extrem jung, oder? Wie alt bist du?
Ja, ich sehe jung aus, also ich bin 28. Okay. Doch schon.
Ja gut, ich bin 10 Jahre älter.
Okay, voilà, ja. Und dann, als ich noch an der Uni war, es hat für mich schon damals nicht wirklich Sinn gemacht. So, warum brauchen, so eine große Frage, die ich immer hatte, warum brauchen wir überhaupt Inflation? Und dann die nächste Frage, ja, wenn die Regierungen einfach Geld drucken können, warum brauchen wir dann Steuern? Und so diese Fragen, vielleicht sind sie auch etwas zu abgespaced, aber was ich dich fragen wollte, ist, wie bewertest du so eben die aktuelle Situation mit der Geldpolitik, mit dem ganzen Moneyprinting, das abgeht, im letzten Jahr sind 20-40% aller US-Dollar, ich glaube 40% aller kanadischen Dollar, die es überhaupt gibt, gedruckt worden und obviously gibt es dann jetzt Inflation, 5-6% aktuell in Amerika und so weiter und eben die Leute wollen ja dann irgendwie das Geld irgendwo parken, wo eben diese Inflation, wo es die nicht gibt, wo es ein härteres Asset gibt, wie zum Beispiel eben Gold oder Bitcoin und das passiert jetzt auch, aber immer noch sehr langsam und ich frage mich einfach, wie lang sollte dann dieses Narrative, wie lang soll das noch weitergehen, wie wird das weitergehen, wie schätzt du das so ein?
Also ganz grundsätzlich ist es ja gerade, wenn wir da bei Bitcoin sogar anfangen, ich habe selber die Erfahrung gemacht, habe mich lange damit beschäftigt, es eben lange nicht ernst genommen, was mir dann jetzt, wenn die Leute nicht glauben, auch wenn ich das sage, ich war da skeptisch und so, weil du dann irgendwann, wenn du einmal dran glaubst, dass es eine Chance mehr als 51% oder mehr als 50% gibt, dass das Ding bleibt, dann hat das einen ganzen Rattenschwanz an Folgen. Ja? Für dich selber, für die Welt, in der du lebst, für uns alle. Und diese Folgen sind einmal zuallererst, dass du es für dich selber nutzen kannst. Das ist das, was mich an Bitcoin so fasziniert, ist, dass jeder für sich entscheiden kann, was es für einen ist und was ich damit mache. Und dass jeder quasi die Möglichkeit hat, von einem Wirtschafts- und einem Finanzsystem ins andere zu wechseln, per Mausklick. Also es ist eine Art digitales Auswandern. Ja? Also wir haben jetzt hier in Österreich gerade wieder eine Regierungskrise und ich tue mir schwer, mich überhaupt dafür zu interessieren. Also das ist auch, Politik wird immer unwichtiger. Man denkt dann auch irgendwie ein bisschen globaler, was wiederum mit der Geldpolitik zusammenhängt, die du erwähnt hast. Und da ist halt Gold ein bisschen eine Krücke, verglichen mit Bitcoin. Aber das, zu dem Punkt kommt man erst, wenn man Bitcoin wirklich ernst nimmt. Ja? Weil natürlich Gold hat diese 5000 Jahre alte Geschichte, auf die kannst du dich berufen. Das heißt, wenn du die hast, dann musst du, dann kannst du dich darauf verlassen, da ist weniger Risiko drinnen. Hat aber eben auch den Nachteil, dass es nicht digital ist, dass es nicht so leicht transportierbar ist. dass es, und das muss man leider so sagen, tatsächlich als Wertbasis, als Geld insofern gescheitert ist, als dass eben der Goldstandard, auch wenn er viele Vorteile hatte, ultimativ nicht funktioniert hat, und zwar nicht im keynesianischen Sinne nicht funktioniert hat, sondern einfach nicht funktioniert hat, weil er konnte einfach aufgehoben werden. Ja, das ist überhaupt dieses, auch eine dieser, also zwei wirklich irre Aspekte bei Bitcoin sind einerseits diese Geschichte mit den Regeln, ja, dass du plötzlich Regeln hast, auf die du dich verlassen kannst, und andererseits die Dezentralisierung, und beides ist bei Gold ausgehebelt worden. Jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, wird das bei Bitcoin auch ausgehebelt? Das kann schon sein. Aber das wissen wir noch nicht. Und es wird schwieriger, verdammt viel schwieriger als bei Gold. Noch bei Gold hat es ja Jahrhunderte gedauert, bis das gelungen ist. Wie sind wir hier gelandet? Ja, du sagst, die Wahrheit ist, dass wir wahrscheinlich in so einem Zeitpunkt jetzt sind, wo die Masse quasi langsam aufwacht. Die Welt entdeckt Bitcoin, entdeckt quasi auch das Problem der Fiat-Money-Inflation, des Gelddruckens. Und natürlich ist es nie so, wenn die Masse aufwacht, dass dann irgendwie, dass man früh dran ist. Also das glaube ich nicht. Tatsächlich, wenn man sich auch es gibt ja auch so eine eigene Aktienbubble, eine eigene ETF-Bubble, wo die Leute Geld anlegen, was auch vollkommen verständlich ist. Nur in Amerika gibt es das zum Beispiel schon seit 1973. Ja? Also Jack Bogle, der Erfinder des Indexfonds, hat 1973, 1974 gesagt, naja, wir machen da jetzt also einen günstigen Fonds, wo du den ganzen Markt kaufst. Und das war natürlich extrem erfolgreich. Und ich bin auch ein großer Fan dieser Art zu investieren. Aber es kann ja kein Zufall sein, dass das irgendwie drei Jahre nach dem Nixon-Schock gekommen ist, als es wirklich losging mit dieser Inflation. Also dieses Jahr 1971, diese, ich nenne sie mal die Deregulierung der Finanzmärkte vom Gold, ja, um so ein Wort zu verwenden, das auch irgendwie Emotionen hervorruft, das hat wirklich alles verändert und hat auch einfach, seitdem gibt es ja nicht mal mehr eine Spieltheorie beim Geld. Also es ist einfach im Grunde alles egal. Ja? Und deswegen kommen dann auch die MMTler, die Modern Monetary Theorists, und sagen, schaut euch das an, es ist im Grunde alles egal. Wir haben uns das angesehen, es ist alles egal. Also lasst uns Geld drucken, so viel wir wollen. und das ist natürlich jetzt also en vogue, weil je verrückter die Zeiten, desto verrückter die Theorien, die dann auch angewandt werden. Und deswegen bin ich da, muss ich schon sagen, sehr dankbar, dass es Bitcoin gibt, weil ohne Bitcoin hätten wir nicht die Möglichkeit zu wechseln. Ja? Mhm. Und uns einfach das Beste, was du tun kannst, wenn ein System kaputt ist, ist ein neues System parallel aufzubauen, in das die Leute Schritt für Schritt wechseln können. Ja. Und ich glaube, dass das tatsächlich das ist, was wir derzeit tun. Und die Alternative ist natürlich eine Katastrophe. Also das ist das, was ich wirklich erst verstanden habe über Bitcoin und was mich viele Jahre auch gekostet hat. Kann man sich auf YouTube anschauen, 2018 war Seyfedin Amous in Wien und hat das die erste Station seiner Buchtour in Wien tatsächlich gemacht. Er wollte das unbedingt machen, weil Austrian Economics und so weiter. Und ich habe das damals moderiert und er hat gesagt, naja, Gold ist gescheitert, weil es zentralisiert wurde durch die Notenbanken. Und ich habe mir damals gedacht, der spinnt, der Typ. Ja? Das Unsinn, Gold ist super und ja, also die Idee von Gold ist super, aber tatsächlich hat er recht natürlich, es wurde zentralisiert. Und jetzt gehen wir eben, das ist jetzt so meine Arbeitshypothese, wir können uns entscheiden zwischen einer freien, dezentralen Welt und einer immer stärker kontrollierten, immer unfreieren, zentralisierten Welt. Und in der Mitte dieses Kampfes steht quasi der Endkampf Bitcoin gegen Central Bank Digital Currencies. Ja, Bitcoin hat einen weiten Vorsprung, sage ich jetzt mal. Und Central Bank Digital Currencies haben den Vorteil, dass Staat und Gewalt auf ihrer Seite stehen. Also ist für mich keine große Entscheidung. Ja? Also auf wessen Seite du stehst, sollte für jeden klar sein. Aber wir werden noch einen langen Kampf führen müssen.
Siehst du dann auch eine Zukunft, wo beide Seiten koexistieren, wo wir zum Beispiel, wo die alle Institutionen oder die meisten Institutionen und die meisten Individuen eigentlich Bitcoin, das digitale Gold, eben halten als Savings Technology, als Sparmittel, um das Geld oder das Vermögen aufzubewahren. Und dann auf der anderen Seite hast du aber eben Central Bank Digital Currencies oder Fiat-Geld immer noch, zentral herausgegebenes und verwaltetes Geld von Nationen, das halt inflationär ist. Und nicht desinflationär wie Bitcoin und deshalb sich mehr eignet, um Spending halt zu betreiben, das auszugeben, weil tendenziell man ja Bitcoin nicht unbedingt ausgeben will aber tendenziell man Fiat-Geld nicht sparen will, wegen eben den Inflationsmechanismen. Also siehst du eine Welt, sagen wir mal in 10 Jahren oder so, wo diese beiden koexistieren, oder wird das eine das andere quasi auffressen?
Nein, es ist immer wahnsinnig schwierig, in die Zukunft zu sehen. Ja, das ist auch nicht seriös. Also ich glaube, Jack Dorsey, der Twitter-Gründer, hat gesagt, Central Digital Currencies sind quasi eine Hürde auf dem Weg zu Bitcoin. Andere sagen, wir brauchen sie gar nicht. Die Parallelexistenz ist natürlich theoretisch möglich, ja, vielleicht ist es eine Übergangsphase. Das, was du jetzt gesagt hast, dass ich Fiat halte und Bitcoin als Sparbuch, ja, kann man sich vorstellen. Ich glaube auch, dass das der Weg ist, den die Notenbanken jetzt gerne einschlagen würden, weil sie auch sagen, weil sie sagen, es ist ein Asset, es ist keine Währung, bla bla bla. Aber es ist natürlich in der Praxis, macht das ja keinen Sinn, weil dann halte ich, wenn ich ein Asset habe, das aufwertet, und ein Asset habe, das abwertet, dann halte ich auch das Asset, das abwertet, trotzdem nicht, auch wenn ich es ausgeben will. Es macht in der Praxis keinen Sinn. Es ist so, du hast vorher gefragt, und ich habe das vielleicht noch nicht ganz zu Ende gedacht, aber du hast vorher gefragt, wie das überhaupt kommt, dass wir glauben, es muss immer Inflation herrschen. Ich glaube, eine der Antworten darauf ist, dass es bis zu Bitcoin gar keine glaubhaft disinflationäre Währung gegeben hat. Also es war technisch nicht umsetzbar, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil Gold als bestes Beispiel dafür einfach schon lange vorher missbraucht wurde de facto oder in seiner Form so stark unter Kontrolle gebracht wurde, dass es erst recht wieder inflationär war durch die Papiergeldausweitung. Schon die ersten Bankiers, die ersten Goldsmiths, die Gold gehalten haben, haben irgendwann erkannt, ja, ich gebe einfach mehr Zertifikate aus, als ich Gold habe, wunderbare Sache. Zieht sich durch die gesamte, auch Gold als Münze wurde schon debased, ja, und wurde von den Herrschenden eingezogen und zum selben Nennwert, aber mit weniger Metallgehalt wieder ausgegeben. Also all diese Dinge sind über die Jahrtausende geschehen. Und das Zweite ist natürlich, das heißt, Bitcoin ist tatsächlich die erste glaubwürdig deflationäre oder disinflationäre Währung überhaupt. Das ist wirklich ganz neu, das hat es noch nie gegeben. Und es ist auch technisch erst durch Bitcoin möglich, weil selbst wenn du mit Gold wirklich in eine deflationäre Welt gegangen wärst, wärst du irgendwann angestanden. Da gibt es dir einen, irgendwann kannst du es nicht mehr teilen, aber Bitcoin kannst du tatsächlich endlos teilen, also in 100 Millionen Satz und dann theoretisch noch drunter. Das heißt, es ist überhaupt erst möglich, dass du tatsächlich in eine deflationäre Welt gehst. All das gab es vorher noch nicht. Okay. Was war die Frage?
Keine Ahnung mehr. Nein, aber wir sind so in dieser Diskussion eben, ja, wie würde, also die Grundaussage wäre so,
das weiß ich nicht, wie die Welt aussehen würde, aber ja. Ich glaube, ich glaube, am ehesten kann man sich orientieren an der Welt tatsächlich vor den Zentralbanken, wenn man ungefähr wissen will, wie es aussieht. Also da, wo es Sinn macht, werden weiter zentrale Stellen oder Intermediäre tätig sein, und das können durchaus Banken sein. Wie gesagt, es gab ja auch Banken, bevor das Geldsystem zentralisiert wurde. Es gab eine Zeit, in der die Banken ihr eigenes Geld gedruckt haben, in der es diesen Währungswettbewerb gegeben hat. Das ist auch das, was Friedrich August von Hayek sich vorgestellt hat in den 70er Jahren, dass die Banken wieder Geld ausgeben. Aber wir konnten ja nicht wissen, dass das technologisch möglich sein wird. Und das ist für mich eine der faszinierendsten Fragen. Einfach, wir reden immer davon, dass irgendwie die Roboter, die armen Leute, die bei Amazon die Pakete schlichten, ersetzen. Wir reden davon, dass die Supermarktkassiererin ersetzt wird oder der Truckdriver, weil das Auto selbst fährt. Aber dass die ganzen überbezahlten und vollkommen mit viel zu viel Macht ausgestatteten Notenbanker und ihre Luxuslimousinen und ihre Pensionsrückstellungen, dass die von einem Computercode ersetzt werden. Davon hat bis jetzt noch keiner geredet. Mhm. Aber das ist genau das, was passiert. Und ich weiß nicht mehr, wie sie das aufhalten sollen. Das ist eigentlich die faszinierendste Frage. Mhm. Was kannst du tun? Und wie sind die Incentives gestreut?
Ja, das ist, ich frage mich dann immer eben, jetzt haben wir eine Alternative. Diese Alternative Bitcoin, eben jeder kann eigentlich jetzt selber entscheiden. Und die meisten haben wir ja das Gefühl, dass so die Millennials und Generation Z, die jetzt das größte Vermögen in den nächsten 10, 20, 30 Jahren erhalten werden durch Arbeit, durch Unternehmertum, durch Vererben auch. Also die kriegen ja massiv, ich glaube mehr als 50% des ganzen Vermögens in der Welt, kriegen diese jungen Individuen oder eben auch Institutions, die ja von diesen jungen Individuen geleitet werden. Und es zeigt sich auch...
Man darf auch nicht vergessen, dass all diese Dinge, über die sich die Menschen gerne beschweren, die Trennung zwischen Arm und Reich, ja, die unglaubliche Schere, die Loslösung der Finanzmärkte von der Realwirtschaft, ja, und noch darüber müssen wir auch noch reden, quasi die unglaubliche Aufblähung aller Assetmärkte durch diese Inflation, ja. Mhm. So viele Probleme lassen sich zurückführen auf die Institution der Zentralbanken. Gar nicht auf die Ausgestaltung des einzelnen Euroscheins und des einzelnen Systems. Ich glaube, über das sind wir hinaus. Peter Thiel hat erst vor kurzem, der PayPal-Gründer, hat vor kurzem ein Interview gegeben in der Frankfurter Allgemeine, hat gesagt, dass die Zentralbanken sind die am überschätzteste öffentliche Einrichtung überhaupt. Und das ist vollkommen richtig. Und über das müssen wir reden. Und diese Diskussion werden wir führen müssen. Und ich glaube, wir führen sie jetzt auch schon. Und ehrlich gesagt habe ich nie daran gedacht, dass es so weit kommen wird. Aber here we are. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ja, kein Problem. Das ist wirklich so etwas, dass man, wenn man in dieser Zeit lebt, hat man das Gefühl, ja, man nimmt das einfach als gegeben wahr. Also, dass es Zentralbanken gibt, dass es eben nationale Währungen gibt. Und vor 10 Jahren hätte sich wahrscheinlich noch niemand, außer vielleicht Hayek und einige wenige Nischenökonomen wahrscheinlich, haben sich ernsthaft Gedanken gemacht, auch öffentlich das besprochen, dass es eben eine globale Währung geben könnte. Vorher war ja für alle klar, dass es eben US-Dollar als die leitende nationale Währung ist einfach die globale Reservewährung. Aber dass das eigentlich vielleicht mehr Sinn machen würde, wenn es eben ein Computercode und dezentrales Finanzsystem sein würde, das hätte sich niemand gedacht. Und ich frage mich dann in diesem Zusammenhang einfach immer eben, jetzt haben wir diese beiden Systeme, jetzt haben wir eine Alternative und wir gehen davon aus, dass die Jungen, die jetzt nachkommen, eben diese Alternative eher wählen werden. Aber was so als Gedankenexperiment, wenn wir das jetzt nicht hätten, frage ich mich dann einfach, wie wäre das weitergegangen? Jetzt Corona, die nächsten 10, 20 Jahre, wäre da jetzt einfach immer mehr Geld gedruckt worden und würde einfach irgendwann mal jede Fiat-Währung völlig hyperinflationieren und alle Leute würden die Leute, die das nicht irgendwie in die Aktienmärkte oder andere harte Assets anlegen, würden dann ihr Erspartes verlieren? Oder ja. Wie würde das aussehen?
Ja, also China, ja. China minus dem Wachstum. Also China lebt ja davon, nachdem sie von so niedrigem Niveau gekommen sind, dass das Wachstum gleichzeitig so groß ist, das heißt die Wohlstandsschübe so stark sind, dass die Menschen nicht merken, dass sie eben unfrei sind und dass sie kontrolliert werden von einem Einparteienstaat. Aber das ist, glaube ich, das war offenbar, ist immer noch der Gameplan, ja, dass du die eben das System so stark zentralisierst, dass du diese Hyperinflationierung der Währungen, diese Entwertung der Währungen immer länger hinauszögerst durch Kontrolle. Ja? Also ein Extrembeispiel zum Beispiel sind halt mit den sogenannten Central Bank Digital Currencies oder Central Bank Surveillance Currencies oder wie man auch immer man sie nennen will. Wir haben alle unsere Konten dort. Ja? Der Kaffeepreis ist zu stark gestiegen. Julian kriegt ab Donnerstag keinen Kaffee mehr. Ja? Bis dahin geht's, aber ab Donnerstag hat sich also der Nachbar seinen Kaffee verdient. Oder so wie in China auch, ja, du kaufst Literatur von Regimegegnern, von ideologischen Feinden. Das darfst du zwar an sich machen, aber deine Tochter geht dann halt nicht auf die Uni. Ja? und das aber alles unter der Schirmherrschaft und unter Vorschützung von Ökonomie. Ja, also da wird dann werden dann die Ökonomen eingesetzt, um diese totalitären Wahnsinnsdinge umzusetzen. Ja, und das hat man ja jetzt, das sieht man jetzt schon beim Kampf gegen das Bargeld zum Beispiel nicht. Da gibt jedes Mittel ist recht, das Bargeld zurückzudrängen, weil du musst ja die Zinsen irgendwie unter Null drücken, weil das ist ja jetzt ökonomisch opportun. Und da müssen wir also da was dagegen unternehmen. Und ich habe den Eindruck, dass Bitcoin da tatsächlich, also diesen, also Satoshi Nakamoto hat ja auch selber geschrieben in seinen Foren, dass Bitcoin die Möglichkeit zumindest eine Zeit lang diese Entwicklung zu stoppen uns gibt. Ja, ein bisschen Zeit kauft, ja, um wieder ein bisschen Freiheit gedeihen zu lassen in einem System, das eigentlich immer unfreier wird. Und das ist das. Also man darf jetzt, glaube ich, auch nicht euphorisch werden und sagen, Bitcoin fixes everything forever. Das ist so ist es sicher nicht. Man muss trotzdem aufpassen. Aber das eine Ding ist halt auch, dass es muss ja Elemente auch innerhalb dieser Apparate geben, die verstehen, dass es nicht in die richtige Richtung geht. Und die auch mit bereit sind, mitzumachen, weil natürlich die Alternative wäre vor Bitcoin wäre ein kompletter Crash gewesen, da hätte auch niemand was davon gehabt. Aber jetzt, wo wir Alternativen haben, werden immer mehr draufkommen, dass eben dass man lange Zeit sich überlegt hat, okay, wir drucken einfach so lange, bis quasi die Innovation uns eine Lösung bietet. Und diese Lösung ist in meinen Augen Bitcoin. Und ich glaube, dass da immer mehr Leute draufkommen werden müssen, schon alleine auch aufgrund der irren und gewaltigen ökonomischen Incentives. Man muss sich nur anschauen, jetzt den Energiemarkt, ja, also dass die Öl- und Gasförderer in den USA langsam draufkommen, mit aller überschüssigen Energie kann ich nebenbei Bitcoin meinen. Ja? Also das wird das Bitcoin-Netzwerk auch auf nächste Level heben.
Ja, und einfach auch, dass, wenn man sich ja als einigermaßen rationaler Anleger das anschaut, ist Fiat-Währungen und alles, was Fiat-Währungen als Basis hat, also eben auch Aktien, Immobilien und so weiter, dass die einfach immer weiter inflationieren. Also die Zahl wird höher, aber der Wert wird tiefer. Inflation und eben Negativzinsen, dass man in der Schweiz zahlst du ja eigentlich ab 100.000 Schweizer Franken und das haben die meisten Haushalte weit über 100.000 Franken, würde ich sagen. Die meisten im Schnitt erwachsenen Leute und Haushalte, da zahlst du 0,75 bis zu 1% Negativzinsen. Ja. Und dann schaust du dir diese Fiat-Welt an. Und nebenbei schaust du dir eben Bitcoin an, du zahlst keine Kontogebühren, keine Negativzinsen und du zahlst nur sehr, sehr kleine, immer kleiner werdende auch Transaktionsgebühren. Und es ist desinflationär, sprich der Wert, die Kaufkraft steigt zusammen mit dem Preis an jedes Jahr. Ja, es ist ja eigentlich wirklich eine sehr einfache, rationale Entscheidung dann in deinem Fall, oder?
Also Bitcoin ist immer noch ein Thema, das maximal unter vorgehaltener Hand besprochen wird. Aber es gibt interessante Aspekte. Erstens der Aspekt, dass Sie sehen, wie viel Geld abfließt in Richtung Anbietern wie euch, und, keine Ahnung, Bitpanda, Coinbase etc. Ja. Das sehen die. Ja. Und die denken sich, ja wow, das Geld kommt nicht zurück, was ist da los? Das Zweite, was Sie sehen, ist, dass von den Kunden, gerade von den reichen Privatkunden, großer Druck herrscht und viele Nachfragen kommen und die es einfach auch gewohnt sind, dass ihre Bank ihnen auch Antworten liefern kann. Und das können sie aber nicht. Und das Dritte, und das ist das für mich eigentlich Faszinierendste, ist, dass diese Entwicklung zu Central Bank Digital Currencies, also das ist die beste Werbung für Bitcoin innerhalb des Bankensystems, die man sich vorstellen kann. Also die Banker hassen Central Bank Digital Currencies. Wahrscheinlich sogar noch mehr als ich es hasse, die Idee. Ja? Weil so viele Fragen ungeklärt sind. Und so, was bedeutet das für deren Geschäftsmodell? Was bedeutet das, wenn du einen digitalen Euro bei der Notenbank halten kannst oder von denen bekommen kannst? Was bedeutet das auch für das Treasury von Unternehmen? Ja? Da gibt es so viele offene Fragen. Ja, digitale Währungen können den Banken dabei helfen, Kosten zu sparen, gar keine Frage, genauso wie sie helfen können, in Personal zu sparen. Ja? Und ja, das gesamte internationale Finanzsystem ist im Grunde, steckt in den 80er Jahren fest und es dauert irgendwie zwei Tage, bis ich eine Überweisung in die Schweiz geschickt habe und kostet ein Vermögen, also das ist vollkommen lächerlich. Ja? Aber und da gibt es viel zu tun. Und da, aber wir leben jetzt noch in dieser ganz, ganz eigenartigen Welt, in der einerseits die Banken sehr skeptisch sind gegenüber der Central Bank Digital Currencies und meiner Meinung nach auch vollkommen zu Recht. Mhm. Andererseits aber auch skeptisch sind gegenüber Bitcoin, weil Bitcoin ist quasi ein bisschen so das Schmuddelkind, ja, obwohl es, wenn du genau hinschaust, eben nicht das Schmuddelkind ist. Ja? Also da ist Ethereum deutlich schmuddeliger, ja. Aber mit Ethereum darfst du rumtun, ja, und mit Bitcoin nicht. Weil einfach die Altcoins besser in das Konzept passen, das die Banken jetzt schon haben. Da kann man Produkte aufsetzen, da kann man Gebühren verlangen, da kann man Pakete schnüren und 100 andere Dinge tun, mit denen man Geld verdienen kann. Jetzt gerade erst wieder, ich weiß nicht, wann der Podcast erscheint, aber es ist eigentlich egal, ja. Jamie Dimon, der Chef der größten Bank Amerikas, sagt, also für ihn hat Bitcoin keinen Wert, ja. Aber bin schon gespannt, wann er dann anfängt, Ethereum zu schielen, ja, weil das ist immer der nächste Schritt. Also das ist eine interessante Situation, in der wir jetzt sind, und ich erlebe das auch, wenn ich Vorträge halte bei Banken, bei Vermögensverwaltern, da ist große Skepsis da. Ich bin immer für Skepsis, aber ich bin sehr, ja, empfindlich, wenn die Skepsis eben nur gegen Bitcoin geht, aber dann gegen irgendwie Shitcoin X mit einem Market Cap von einem Hundertstel, ist irgendwie wieder cool, ja, also das verstehe ich nicht.
Ja, da merkst du halt einfach, dass diese Personen sich noch zu wenig, das wirklich zu wenig auch verstanden haben, noch von einem ökonomischen und langfristigen Point of View und einfach den Spekulations- und Profit, kurzfristigen Profit-Use-Case sehen. Und der ist natürlich riesig bei den, eben die Bankers are Gamblers eigentlich schlussendlich, oder? Die lieben das zu traden und zu spekulieren auf kleine Sachen, und dann können sie noch 220 Gebühren dafür verlangen, irgendwelche Hedgefonds drum schnüren, und das ist natürlich geil für die, oder? Das ist Casino pur.
Ja, genau. Und am Ende des Tages ist jetzt die neue Welt mit den ETFs und den Indexfonds und so, ist eh schon schwierig für die Banken, ja. Weil sie natürlich die Gebühren überall wegbrechen. Ja? Und da Bitcoin macht, ist da jetzt keine Hilfe. Aber du kannst dich halt auch nicht gegen den, also ich komme aus den Medien, ja. Die Medien haben versuchen bis heute so zu tun, oft, als würde es das Internet nicht geben. Das ist halt sinnlos. Ja? Mhm. Und das ist halt pointless. Und was sie halt nicht sehen, ist die Chance oft. Ja? Die Chance ist schon gewaltig, weil du einerseits weil du signalisierst, dass du dich für die Assets der Jungen auch interessierst, und für die Wünsche der Jungen, und andererseits, wie weit muss Bitcoin noch steigen, bis du anfängst, die Leute ernst zu nehmen, die ja mit Bitcoin schon reich geworden sind, ja, die brauchen ja auch Banking Services. Und das mit den Assets der Jungen ist zum Beispiel auch aus Marketing-Sicht etwas, das glaube ich vollkommen unterschätzt wird. Gibt es diese Story von Audi, ich weiß nicht, ob du die kennst, aus Amerika. Die Audi waren die letzten, die letzten deutschen Premium-Hersteller, der nach Amerika gegangen ist. Also BMW und Mercedes waren schon dort, und Audi waren so die dritten. Und die haben nie den Fuß auf den Boden bekommen, weil deutsches Auto, deutsches Qualitätsprodukt, das war BMW, Mercedes, und Audi hat irgendwie war also ran. Bis dann nach einer Generation quasi deutscher Autos die Audi eine Werbekampagne gefahren hat, und wo sie quasi gesagt haben, ja, also Mercedes, BMW, that's your dad's car. You know, das würde man heute sagen, würde man sagen, okay, Boomer. Ja? und boom, sind die Audi-Verkäufe durch die Decke gegangen, weil die nächste Generation gesagt hat, ne, sie wollen eben nicht das Auto der Eltern fahren, sie wollen ihr eigenes Ding haben. Ja? Und da hast du jetzt eben mit Bitcoin, aber natürlich auch mit allen anderen sogenannten Krypto-Assets eben diesen Sektor, wo sich die Boomer und die Dads nicht auskennen. Ja? Und da muss man auch den Bankern so fair gegenüber sein, also dass da ein ganz neuer Finanzsektor, eine neue, ganz neues Asset-Klassen entstehen, wo man dann mit 50 nochmal umlernen muss, das war nicht vorgesehen. Ja, da musst du auch erstmal die geistige Flexibilität haben, um damit umzugehen. Du bist 28, ich bin 38, und wer jetzt 18 ist, der ist dann noch viel digitaler und noch viel schneller, ja, und meine Kinder werden überhaupt das noch stärker verinnerlicht haben. Also diese Digitalisierung und die Geschwindigkeit der Digitalisierung auch innerhalb der Generationen ist, ich glaube, wir unterschätzen das alle, wie schnell das geht.
Absolut, ja, und das haben wir beim Internet genau gleich gesehen. Die jungen Leute haben das mega schnell verstanden und es ist mega, eben die Digital Natives, für die war das von Anfang an klar, dass das die Zukunft sein wird und mit Social Media und dass man vielleicht Facebook-Aktien kaufen sollte beim IPO und das nicht, überhaupt nicht überbewertet ist, im Gegenteil und so weiter. Oder? Und die, eben die Boomer haben das einfach schon da nicht verstanden und verstehen das bis heute zum Teil nicht, obwohl sie jetzt mittlerweile Facebook benutzen, wieder als einzige noch Facebook benutzen. Und das ist bei Bitcoin eben, wie du sagst, genau dasselbe. Und dann finde ich es immer faszinierend, wenn du Sachen liest wie, ja, dieser alte Investor oder dieser alte Economist, der ja so erfahren ist und so allwissend, hat gesagt, dass Bitcoin eben schlecht sei. Ja, ich meine, eben, wenn Warren Buffett und Charlie Munger da sich totlachen über Bitcoin und das irgendwie schlecht machen wollen oder eben die alten 60-jährigen Ökonomen, irgendwie Zentralbanker und so weiter, dass die Bitcoin nicht verstehen, das ist natürlich absolut klar. Und dass man eigentlich in diesem Thema auch nicht auf die hören sollte, ist doch eigentlich absolut klar. Aber dann kommt wieder der Mensch rein, der halt eben den Anzugträgern und den Autoritätspersonen irgendwie Glauben schenkt, weil sie eben Professoren sind und weil sie doch so lange schon Erfahrung haben und erfolgreiche Track Records haben. Aber es ist ja eine ganz andere Welt. Es ist eine neue Sportart quasi.
Also nichts macht mich optimistischer und bullischer, was Bitcoin betrifft, als Serien von Artikeln aus der Feder von Notenbankern in der Frankfurter Allgemeinen, wie es jetzt gerade gelaufen ist. Ja, also kommen zwei Artikel mit Argumenten, die einfach, excuse my French, scheiße sind. Ja, also ich lasse ja jedes Argument gelten, aber wenn wirklich solche Konvolute rauskommen, ja, wo dann jedes einzelne Argument, ja, verwenden ja nur Terroristen und Kriminelle und es ist aber eigentlich nichts wert, verbraucht aber zu viel Energie, mhm, und es ist zu volatil und also wirklich jedes einzelne Argument rausgekarrt wird, ja, dann merkst du, es geht gar nicht darum, einen intellektuellen Kampf zu gewinnen, sondern es geht nur darum, Angst zu schüren, mhm, ja. Und auch diese Sache mit Buffett und Jamie Dimon, ja, das ist schön und gut, ja. Ja, hast du gehört, ja, hast du nicht gehört, Buffett und Munger sind dagegen. Aber dass ein Paul Tudor Jones als legendärer Hedgefondsmanager Bitcoin kauft, das wird dann ignoriert. Und dass ein Stanley Druckenmiller Bitcoin kauft, dass ein George Soros investiert ist, ja, das wird alles ignoriert. Mhm. Also die Liste wird immer länger, ja, Bill, mhm, Miller, Larry Fink von BlackRock sieht eine Zukunft bei Bitcoin. Und die Liste derer, die sagen, die Zukunft sehen, die wird immer länger. Und warum ist ein Warren Buffett dagegen? Naja, ein Warren Buffett lebt davon, dass wir seine Stocks kaufen, ja, dass wir den Aktienmarkt hochkaufen. Und er hat nichts davon, wenn wir unser Geld in eine quasi ein digitales Gold stecken. Mhm. Und faszinierend, was mich persönlich total fasziniert, ich bin ein Riesenfan von Ray Dalio. Ja,
ja. Das war spannend, ne?
Und Ray Dalio ist so interessant, weil er eben schon glanzklar gesagt hat, Inflation, Geldentwertung, Gold, ja, und ich möchte mir jetzt nichts unterstellen, aber er ist schon sehr faszinierend, weil er sagt einerseits, ja, er hält Bitcoin, ja, aber er geht davon aus, dass die Notenbank, also dass die Staaten es verbieten werden und unterbinden werden und dass sie Mittel haben, um das zu erreichen. Aber er sagt nicht, was das für Mittel sind. Und dann fragt er, naja, sollte man nicht auch Gold halten? Also für mich klingt er wie jemand, der quasi seine Strategie schon festgelegt hat und das ist Gold und war mit dem eh schon früh dran und ist davon ausgegangen, dass alle jetzt auf Gold gehen und zwar sie seine Bags pushen, ja. Und jetzt kommt eben Bitcoin. Also wenn er davon ausgeht, dass es die Staaten unterbinden werden, dann frage ich mich, warum er es überhaupt hält, ja. Vielleicht sagt er dann, okay, ist ein Hedge dagegen, dass er sich irrt, ich weiß es nicht, mhm, ja. Und Gold ist ja wunderbar, man kann ja auch beides halten, spricht ja nichts dagegen, mhm. Aber am Ende des Tages redet jeder sein Everybody Talks the Books, ja, und ich bin für jede intellektuelle Herausforderung offen, wenn mir einer erklärt, das geht aus dem und dem Grund nicht, mhm, aber so richtig, also einfach nur Dreck zu werfen und zu schauen, was bleibt hängen, ja, das ist eine Strategie, die für mich eher mir zeigt, okay, da ist Nervosität da, da will jemand dieses Ding runterreden, da will jemand dieses Ding schlecht machen in der Öffentlichkeit. Und man merkt auch, dass es funktioniert, wie schon erwähnt, ja, also es ist total legitim in die Banken, da wird geredet, Blockchain hier, DLT da, Krypto da, ja, wir machen hier Ethereum, Cardano, Ripple, was auch immer, ja, das ist vollkommen legitim, aber Bitcoin darf nicht erwähnen, es ist wie Lord Voldemort, darf man nicht mal aussprechen.
Sehr, ja? Spannend, ja.
Und was aber ich so lustig finde, ist, dass sie überhaupt nicht checken, was sie machen. Weil das Beste, was du tun kannst für Bitcoin, ist es zu marginalisieren und so. Also das macht es ja für die jungen Menschen erst recht cool. Mhm. Das ist dann Revolution, das ist dann Punkrock. Ja? Mhm. Das ist, nein, also das checken sie nicht. Das geht halt nicht ein. Ja? Ja. Auch deswegen, weil halt, ich bin selber auf diesen Konferenzen manchmal, da willst du halt in deiner Komfortzone auch nicht gestört werden. Ja? Da redest du dann über Central Bank Digital Currencies und wie toll das nicht wird und wann kommen sie, ja, weiß kein Mensch. Ja, aber irgendwann sicher und dann wird das super.
Aber es ist auch so etwas wie den Elefanten im Porzellanhaus ignorieren, oder? Es ist in jeder Weise, das kann ich mir gerade vorstellen, so bei diesen Bankerkonferenzen, so, niemand will, eben, alle sind so in der Komfortzone und alle sprechen da über ihre Anleihen, Staatsanleihen, die sie kaufen, die irgendwie negativ sind auf 10 Jahre und haha und so weiter, eben diese komische Welt und ignorieren eben komplett, dass da eine neue Welt rund um Bitcoin aufgeht, die sie langfristig wahrscheinlich einfach irrelevant machen wird. Aber es ist eben eine mega unbequeme Wahrheit, die man am liebsten einfach totschweigt, solange es noch geht. So kommt es mir auf jeden Fall vor.
Weil die Typen, die auf den Podien sitzen und in der Chefetage sitzen, nicht langfristig denken müssen. Mhm. Weil sie denken müssen, maximal 15 Jahre, dann sind sie in Pension und dann ist alles egal.
Genau. Ja? Das schaffen wir jetzt noch, komm.
Ja, easy. Ja, und aber so Leute wie eben die Hedgefondsmanager, ja, die haben eine Reputation zu verteidigen. Die müssen Performance liefern. Die müssen quasi gegen den Strom schwimmen. Die müssen, die können nicht quasi einfach ein ETF kaufen und gut ist.
Ja, ja? Die müssen noch in die Zukunft schauen. Die müssen noch irgendwie innovativ bleiben, damit sie eben Returns generieren können. Genau, die können. Ja, das ist ein guter Punkt. Das habe ich so noch nie gesehen. Also das siehst du auch genau die zwei Welten, die es da eben auch innerhalb der traditionellen Finanzwelt noch gibt. Ja, solche, die nach vorne schauen und solche, die einfach das Beste aus der aktuellen Situation rausholen. So. Ja, es ist spannend, was du angesprochen hast, auch mit wie Bitcoin wahrgenommen wird, auch im Zusammenhang mit anderen Crypto-Assets oder auch mit traditionellen Assets. Und ich habe gerade in der deutschsprachigen Bitcoin-Community sehe ich schon zwei ziemlich klare Thesen, die jetzt immer mehr, oder Narratives, die immer mehr gepusht werden und über die man immer mehr redet, ist eben, dass Bitcoin ist diese Savings Technology, so etwas Austrian Economics.
Store of Value, ja.
Store of Value, genau, the hardest asset, wirklich das einzige knappe oder fixe Asset, das es gibt und das ist eben Store of Value, genau. Dieses Narrative ist ganz klar so, finde ich, in den letzten Jahren und damit zusammenhängend eben auch das Narrative, dass alle anderen Cryptos und Altcoins und so weiter eigentlich Bullshit sind und dass Bitcoin das einzig wahre ist und bleibt und dass alles, was irgendwie interessant ist im DeFi und NFT und Smart Contracts und all ICOs und all dieses Quatsch, das ist alles, was interessant ist. Viel ist ja wirklich nur Hype und Spekulation und sinnlos und irrelevant wie die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich. Aber dass das interessant ist, das wird auch eben auf Bitcoin kommen mit Second Layer Solutions wie Lightning, Liquid und so weiter, RGB. Und dann so, dass eben diese zwei Thesen, beobachtest du das auch so? Hast du das auch irgendwie gesehen? Eben so, dass Bitcoin als Store of Value und Bitcoin only, dass das immer populärer wird?
Also, das Bitcoin als Store of Value wird ja auch von den Altcoinern nicht widersprochen. Ja? Das wird auch nicht mal von den Notenbankern, selbst Jay Powell hat das, glaube ich, schon zugegeben. Ja? Nur, ich glaube, dass die alle den Total Addressable Market für Store of Value unterschätzen. Also wir tun so, als wäre die Innovation jetzt irgendwie bei Smart Contracts hier, ja, NFTs. Ich habe es heute wieder gesagt, also jedes NFT, das du kaufst, ist ein digitales Asset, das ultimativ gegen Bitcoin konkurriert. Und warum soll ich denn ein NFT? Ich weiß nicht mal, ob die Blockchain, auf der dieses NFT läuft, ich habe keine große Sicherheit, dass es die in 10 Jahren überhaupt noch gibt.
Und das ist ja genau das Ding. Ja. Solana. Gibt es Solana noch in 10 Jahren?
Ich weiß nicht mal, also vor 2 Jahren hat es das noch nicht gegeben, soweit ich weiß. Ja, das heißt, du hast auf diesen Smart Contract Plattformen, natürlich wird es nicht so sein, dass wir morgen aufwachen und es gibt nur noch Bitcoin. Das glaube ich auch nicht. Die meisten Leute vergleichen es so mit Bitcoin ist Geld und der Rest ist Venture Capital Investments für die Masse, kann man so sehen. Ist auch nicht ganz richtig, weil du kaufst ja kein Equity, wenn du jetzt irgendwie Ethereum kaufst oder Cardano oder so. Du, du du unterwirfst dich halt deren Tokenomics. Aber natürlich ist nicht für immer auszuschließen, dass in dem Kryptosektor auch andere Dinge passieren außer Bitcoin und die vielleicht auch gar nicht auf Bitcoin aufsetzen. Das will ich auch gar nicht behaupten. Ich glaube nur, dass die, für mich auch als Journalist, der nach außen geht, ich will nicht, ich lehne mich aus dem Fenster und rede über Bitcoin, aber ich will nicht dafür verantwortlich gemacht werden, was im Shitcoin-Sektor passiert, ja, und was Vitalik Buterin sich einfallen lässt oder Charles Hoskinson oder diese Ripple-Leute, das interessiert mich nicht. Und deswegen muss man sich da klar abgrenzen, das ist meine Meinung. Und ich finde es gut, dass diese Debatte auch jetzt klarer geführt wird. Mhm. Ja? Weil auch für die Bitcoiner, oder nennen wir sie mal die Bitcoin-Maximalisten, dieser Ausdruck kommt ja auch von Vitalik Buterin, wurde eigentlich als Beleidigung gedacht, ja? So wie übrigens die Bezeichnung österreichische Schule auch mal als Beleidigung gedacht war von den Deutschen. So ist es überhaupt erst entstanden, der Ausdruck. Die sagen einfach, naja, also wir wissen nicht, was da sonst noch passiert, es ist uns auch egal und es ist auch nicht für uns nicht notwendig, das zu wissen. Und die Innovation ist da und auch die Vorstellung, dass da jetzt irgendwie so ein Durchbruch wie Bitcoin passiert und 3 Minuten später kommen die nächsten 400 Mega-Durchbrüche, das glaubt ja auch keiner. Das ist für mich einfach eine Form von Spekulation, wo da jetzt auch sehr viel Geld reinfließt natürlich, ja. DeFi, ja. Erstens, what the fuck ist DeFi? Ja, es hat mir bis heute keiner erklären können, was da genau passiert. Ich frage jeden, I don't know, ja.
Farming.
Also ja, Farming, aber was Yield Farming ja schon gut. Aber was soll denn das heißen? Naja, also wenn jetzt jeder Zwölfjährige aus seinem Schlafzimmer in der Lage ist, irgendwie 100% Rendite im Jahr oder 200% Rendite im Jahr zu fahren, dann sagt man das entweder, dass er verarscht wird oder dass wir bereits in der Hyperinflation sind oder eine Kombination von beiden. Ja, de facto sind es alles Systeme, wo halt die früheren, die reinkommen, es ist eigentlich, so wie ich das verstanden habe, ist es ja auch ein bisschen ein versteckter ICO. Also du gehst da rein, du gibst deine Coins ab und bekommst dafür einen Yield, aber den bekommst du in einem Coin, der neu geschaffen wird. Und das heißt, es ist im Grunde wie ein langgestreckter ICO. Ja? Ich finde das schon spannend und ich finde es auch interessant, ab und an mal andere Blockchains zu verwenden, andere Systeme sich anzuschauen. Aber aus dieser Phase, wo ich glaube, dass irgendwie alle 5 Minuten was Neues passiert, bin ich wirklich raus und muss sagen, das ist auch nicht das. Ich sehe da auch kein Problem, das gelöst wird für mich. Mhm. Ja? Digitale Kunst, ja, schön und gut, kann schon sein, dass das ein interessanter Punkt ist. Ja, und in gewissem Sinne sehe ich es auch, keine Ahnung. Ja, also Konzerttickets. Ja, Konzerttickets sind ein wunderbarer Anwendungsfall für NFTs, oder? Ich kaufe ein Ticket für, keine Ahnung, was ist heutzutage, was hört man heutzutage? Ja. Was ist dein Lieblingsrapper?
Mein Lieblingsrapper.
Ich kaufe ein Ticket für Busta Rhymes. Wir nehmen Busta Rhymes, der ist jetzt auch Bitcoiner. Ja. Ich kaufe ein Ticket für Busta Rhymes. Komme drauf, ich kann nicht hingehen. Will es verkaufen, dann kann ich das digital verkaufen und mein Gegenüber kann sich sicher sein, dass es da ein korrektes Ticket in der Hand hat. Mhm. Und ich habe auch diese Langfristigkeit, die ich benötige für Investments nicht, weil wenn das Konzert in 2 Wochen ist, dann ist es mir auch egal, ob es in 2 Jahren noch die Ethereum oder die Solana Blockchain gibt. Mhm. Dafür sehe ich das. Ja? Mhm. Für die Vermarktung von digitaler Kunst möglicherweise für Fotografien beispielsweise, ja, gerade wenn ich Fotograf bin und ich verkaufe quasi die Verwertungsrechte für meine Arbeit per NFT, kann ich mir auch vorstellen, ja, hat aber vorher auch irgendwie funktioniert. Also das sind alles nicht diese Mega-Durchbrüche, von denen wir da reden, ja, in Wahrheit geht es darum, dass halt viele Menschen mit diesen Altcoins und auch mit Bitcoin viel Geld gemacht haben und jetzt irgendwie was suchen, was sie damit tun können. Mhm. Und da ist es wichtig, dass eben der Narrativ entgegenhält und eben wie gesagt, also die Bitcoiner ja teilweise sich auch verarscht vorkommen, auch zu Recht verarscht vorkommen, wenn dann wieder aus der Mainstream-Welt Vorwürfe kommen gegen Bitcoin, die 1:1 übertragen werden können auf die Altcoins, aber es tut niemand. Also die Angriffe kommen immer auf Bitcoin, obwohl eindeutig sozusagen viele, viele shady Dinge bei den Altcoins laufen. Ja. Ja? Und das ist ja auch bezeichnend.
Ja, genau. Die guten Dinge werden dann immer auf das ganze Crypto-Ecosystem bezogen und die schlechten Dinge sind aber nur Bitcoin.
Genau.
Aber das finde ich wirklich spannend, auch so in den letzten zwei, drei Jahren gefühlt. Also ich bin so seit 2015 interessiert und dann immer mehr reingerutscht in den Space und beobachte das und bin in der Bubble, auch in Social Media und so weiter. Und bekomme da viel mit. Und ich glaube schon, dass in den letzten zwei, drei Jahren extrem erst diese Crypto versus Bitcoin, diese zwei Lager sich gebildet haben. Und dass wirklich auch verschiedene Leute sich, dass das wirklich verschiedene Cults sind, verschiedene Stämme quasi. Also die Leute, die sich für Crypto und Ethereum und Cardano und Solana und NFTs und ICOs und Smart Contracts interessieren, sind einfach ganz andere Leute, die sich für Bitcoin und Austrian Economics und Hard Money interessieren. Zum Beispiel eben Bitcoin sind einfach üblicherweise, die denken langfristig, die haben eine langfristige Vision, die ganze Finanzsystem grundlegend zu ändern, während dem die Krypto-Menschen sehr Hype und kurzfristig Dynamiken spannend finden und das sind die sich mehr in kurzfristigen Perioden.
Genau, der Unterschied ist, wenn du Altcoins tradest, dann machst du das, um mehr Fiat zu erhalten, und wenn du Bitcoin hältst, dann machst du das, um so schnell wie möglich aus Fiat rauszukommen. Mhm. Und das ist halt der große Unterschied. Ja? Und das sehen aber meistens auch die externen Leute nicht. Und ich wurde gestern erst wieder gefragt, ja, was ich dazu sage, dass da jetzt so viele junge Menschen rasch zu Reichtum kommen und was das psychologisch macht und so. Und das ist natürlich eine interessante Frage, aber wir reden da von zwei unterschiedlichen Gruppen. Die einen, und das ist jetzt, da gibt es ja auch Bitcoiner, die jetzt in die erste Gruppe fallen, aber die erste Gruppe an Altcoinern meistens sind halt Leute, die dann in Fiat gehen und sich irgendwie Lambos kaufen. Und das ist jetzt verallgemeinert, aber die meisten Bitcoiner, die ich kenne, senken ihre Zeitpräferenz gewaltig und hören eigentlich auf, großartige Ausgaben zu tätigen, weil ihnen auch, ja, dass diese Dinge auch nicht mehr so wichtig sind. Mhm. Und das ist jetzt dann wieder das typische keynesianische Argument, ja, mit einem deflationären Asset hören die Leute auf, Geld, also mit deflationärem Geld hören die Leute auf zu konsumieren. Naja, mit einem hyperdeflationären, so wie wir es derzeit sehen, schon. Ja, wenn ich jetzt schon erlebt habe, dass ich irgendwie bei 100 Euro eingestiegen bin, dann ist es auf 1.000 gestiegen und ich habe bei 1.000 eine Wohnung gekauft und dann steigt es auf 50.000, dann denke ich mir schon, naja, okay, shit, ja, die Wohnung hätte ich auch mieten können. Ja. Mhm. Aber irgendwann kommt für jeden Menschen der Punkt, an dem es opportun und notwendig ist, Geld auch zu investieren und auszugeben. Tatsächlich, ich meine, Bitcoin ist anders als jedes andere Form, außer vielleicht Fiat Money, ja, an sich völlig wertlos. Also es hat keinen intrinsischen Wert. Das ist berühmte, das ist das Scheißargument, wie ich es genannt habe. Ja, es hat keinen intrinsischen Wert. Nichts hat einen intrinsischen Wert, aber das hat halt wirklich gar keinen. Und das ist auch gut so, weil Geld sollte etwas sein, das sonst keinen Nutzen hat. Ja? Genau. Sonst nimmst du es etwas jemandem anderen weg, der etwas Nutzvolles damit tun kann. Aber der Punkt ist der, dass du natürlich, ja, also keine Ahnung, wenn ich jetzt, nicht jetzt ich, aber wenn jetzt jemand viele Bitcoin hat, keine Ahnung, 100 Bitcoin, ja, die sind nichts, solange das nur eine Zahl auf dem Computerbildschirm ist, hat er nichts davon. Und wenn er dann ein Haus braucht für seine Familie oder ein neues Auto, dann wird das hoffentlich auch ausgeben. Das glaube ich schon. Mhm. Ja. Aber es hängt natürlich die Zeitpräferenz. Das heißt, wir denken stärker, wie du richtig sagst, wir denken stärker an die Zukunft. Wir haben auch das Tool wieder zu planen für die Zukunft, ist auch wichtig. Ja? Also Fiat Money nimmt dir ja die Möglichkeit und erhöht deswegen deine Zeitpräferenz. Jetzt haben wir das Tool erstmal, und das heißt ja nicht, dass wir es überhaupt nicht nutzen, das heißt nicht, dass wir es überhaupt nicht ausgeben. Es gibt uns jetzt mal wieder die Möglichkeit, wir senken unsere Zeitpräferenz, und es ist eben nicht diese keynesianische Katastrophe, weil wir das eben nicht alle gleichzeitig machen, sondern Stück für Stück, und jeder für sich ist ja auch ein Prozess. Mhm. Ja? Also ich meine, du kennst wahrscheinlich Leute, die zu 100% in Bitcoin sind, ich kenne auch welche, aber ich bin es nicht. Ja? Mhm. Also es ist ein Prozess, ja? Ein sehr langsamer in Wahrheit.
Absolut. Und da sind wir eigentlich bei unserer berühmten letzten Frage schon angekommen, die ich immer gerne stelle. Wie viel, du sagst, du bist nicht 100% in Bitcoin. Wir hatten auch schon Leute im Podcast, die sagen, sie sind 99,9% in Bitcoin oder sicher über 90. Hatten auch schon andere natürlich. Was ist so dein Anteil an Bitcoin von deinem Gesamtvermögen in Prozent, wenn du das teilen magst?
Ich tue mir tatsächlich schwer, weil ich es nicht weiß. Es ist, weil es ja auch ständig schwankt, nicht? Mhm. Tatsächlich bin ich, das ist auch lustig. Du machst dir so lange Gedanken über das Ding, ob du jetzt genug hast oder nicht genug hast, und alle sagen, sie haben zu wenig. Ich habe in Wahrheit ganz wenig, ja? Weil es egal ist. Es ist vollkommen wurscht. Bitcoin bringt sogar Leuten etwas, die noch gar keins haben, ja? Weil es die Welt wieder stabilisiert, ultimativ. Die Asset Allocation, ich würde das gerne nicht beantworten, weil eben immer die Frage kommt, und das ist auch keine Empfehlung. Ja? Also es hängt ganz stark vom Preis ab, ob das jetzt 10% sind oder 50%, oder ich habe, also I'm not a rich man, aber ich habe einfach irgendwann für mich den Punkt gefasst, zu sagen, es ist ganz egal. Ob du 0,01 oder 0,1 oder ein ganzes Bitcoin besitzt oder 1000, ja. Also wenn du 1000 hast, dann hast du Probleme, weil dann weißt du nicht, was du machen sollst. Ja, ja? Das ist viel, viel schlimmer als zu wenig, unter Anführungszeichen, zu haben. Nein, also lustigerweise die Frage haben mir Banker auch schon gestellt, und habe ich gesagt, naja, also unter 50%, und dann sagen sie, ja, aber wenn sie so überzeugt sind von dem, dann sollten sie ja 100% drinnen haben und so, ja. Yeah, I don't know. Habe ich keine klare Antwort dazu.
Aber grundsätzlich hast du eine Strategie, also kaufst du zum Beispiel irgendwie wöchentlich weiter ein, machst du diese in Sparplan, oder kaufst du hier und da, wenn du denkst, quasi bei der Dip, der Preis ist gut, oder bist du zufrieden mit deinen Holdings jetzt und du hältst einfach, oder was ist so deine Vorgehensweise?
Wenn, also ganz generell, egal ob das jetzt Aktien sind, Gold oder Bitcoin, wenn Geld da ist, wo ich weiß, auf das kann ich eine Zeit lang verzichten, dann kaufe ich ein, ja, und ob das jetzt dann Bitcoin ist oder etwas anderes, entscheide ich dann relativ spontan anhand, natürlich ja, ein bisschen des Preises, ja, dieses klassische, wir kaufen alle DCA und machen Passive Investing und machen kein Market Timing, aber ein bisschen versuchen wir es dann doch am Schluss. aber ich bin, irgendwann kommst du dann auch zu dem Punkt, wo du einfach das als Kleingeldbörse verwendest. Also Lightning zum Beispiel hat schon wahnsinnig viel gebracht. Also das ist auch etwas, wo ich dann, was mich auch selber wieder überzeugt hat, wo ich dann auch hergehen kann, und ich kann Leuten, die No-Coinern, Pre-Coinern, wie wir sie alle nennen, ihnen zeigen, wie das geht. Ja, und meinem Schwiegervater habe ich letztens irgendwie 100 Euro geschuldet, dann habe ich ihm die Wallet installiert, habe es ihm per Bitcoin geschickt, und jetzt sitzt er jeden Tag da und schaut, wie viel seine Bitcoin wert sind. Ja. Also das ist schon faszinierend, und dann auch im Alltag das ein bisschen verwenden zu können, ist eine tolle Sache. Aber eher bei Gelegenheit. Okay. Ja, also ich habe zwei kleine Kinder und keinen, also meine Sparquote ist deutlich aus. Es ist stark.
Investierst ausbaubar. Vor allem in deine Kinder, ja.
Okay. Meine Sparquote ist stark ausbaubar, ja. Und ich habe meine Zeitpräferenz immer noch zu hoch, und ich gehe immer noch zu oft essen und gönne mir irgendwas. Aber mein Gott, ja.
Soll auch so sein, man soll auch leben. Aber ich finde es eine schöne Perspektive, wie du sagst, eben, dass Bitcoin bringt jedem was, auch wenn du nur ein paar Satz hältst oder auch sogar gar keine hältst. Ich glaube, es ist wirklich etwas, das die Welt zu einem besseren Ort macht, oder es ist wirklich in eine bessere Richtung verändert, und es bringt schlussendlich jedem was. Vielen, vielen Dank, Nick. Das war wirklich eine super spannende Diskussion. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich hoffe, wir sehen uns bald in Wien.
Ich freue mich. Du, komm vorbei. Ja.
Sehr gerne.
Ich mache ein Schnitzel und ein Bier.
Ah, sehr gut. Freue mich. Und eine Mozartkugel.
Ja, genau, weil wir essen ja alle Mozartkugeln.
Genau. Ich war letztens in Kopenhagen und habe ein Goop Dänemark bestellt. Kennt ihr das überhaupt auch in Österreich? Wahrscheinlich
ja, ja,
nicht.
Klar.
Goop Dänemark ist eigentlich einfach Vanilleeis mit Schokosauce. Ja. Habe ich dort in etwa 3 Restaurants bestellt, die kennen das dort nicht. In Dänemark kennen die das nicht.
Das ist so, wie du in Bologna nicht Spaghetti Bolognese bestellen darfst. Ja.
Genau. Also, mach's gut. Vielen, vielen Dank, dass du
alles
da warst.
Alles Gute, ciao. Spaß gemacht.